Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren. Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz von uns für Sie. Wir sprechen heute über das Thema Digitalpolitik. 3 Jahre später haben wir unsere Ziele erreicht und haben diese Folge live am 12. März 2025 bei uns im Basecamp, der Plattform zum digitalen Vordenken und Machen, in Berlin aufgenommen. Dazu hatten wir zu Gast Stefan Schnorr, Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr, und Valentina Deiber, Vorständin Recht und Corporate Affairs von O2 Telefonica. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
So, einen schönen guten Morgen. Ganz herzlich willkommen hier im Basecamp vor Ort oder digital an den Bildschirmen zu unserem Nachgefragt-Event am frühen Morgen. Heute geht es um die Digitalpolitik der Bundesregierung und wir fragen uns, haben wir in Deutschland unsere Ziele in den letzten 3 Jahren erreicht? Und ich freue mich sehr, dass wir dazu einen sehr fachkundigen Gast begrüßen können, der die Digitalpolitik in den letzten 3 Jahren maßgeblich mitgestaltet hat. Zuletzt immer noch als Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Ganz herzlich willkommen, lieber Herr Staatssekretär Stefan Schnorr.
Ja, vielen Dank, Frau Deiber. Guten Morgen zusammen. Danke.
Ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute Morgen hier sind, um mit mir so ein bisschen die letzten 3 Jahre Revue passieren zu lassen, mal drauf zu schauen, wo stehen wir und what's next, ist wahrscheinlich auch eine spannende Frage. Die Bundesregierung hat ja in den letzten Jahren zahlreiche Initiativen gestartet, um die Digitalisierung voranzubringen. Dazu gehören Maßnahmen oder Strategien zur Ausbaubeschleunigung, die Einführung digitaler Arbeitsverträge oder die Umsetzung des Digitalpakt 2.0. Der Monitor Digitalpolitik des Bitkom zeigt, dass bisher nur 115 von 334 der geplanten Vorhaben abgeschlossen wurden. Das sind 38%. 10% wurden gar nicht angefangen und so bleiben satte 52% unvollendet. Und jetzt, Herr Schnorr, ich meine, ist es klar, Sie waren nicht für alle digitalpolitischen Ziele fachlich verantwortlich, aber trotzdem will ich einmal pauschal fragen, wie zufrieden kann denn die Bundesregierung mit einem solchen Abschlusszeugnis sein?
Ja, ich glaube, wir müssen, wenn wir über Bilanzen reden und Zielerfüllungen diskutieren, erstmal bedenken, dass diese Legislaturperiode vorzeitig beendet ist, nämlich nicht erst im September diesen Jahres, und viele der Ziele, die wir uns gesetzt haben, waren bis Ende 2025. Und natürlich können wir nicht Anfang 2025 diese Ziele bereits erreicht haben. Aber ich möchte gar nicht so gerne darüber diskutieren, wie viel Prozent wir von irgendwelchen Zielen erreicht haben. Ich glaube, viel wichtiger ist, und wir sollten das auch mal positiv sehen, unabhängig von dem Beitrag, den auch mein Ministerium dazu geleistet hat, Deutschland ist in den letzten 3 Jahren deutlich digitaler geworden. Und ich glaube, das muss man auch mal positiv wahrnehmen. Ich möchte ein paar Beispiele nennen. Wenn ich mir den Gigabit-Ausbau anschaue, wir haben inzwischen 35, 36, 37% der Haushalte, die einen unmittelbaren Anschluss an das Glasfaser haben. Das ist eine Verdoppelung in den letzten 3 Jahren. 18% waren es vorher. Eine Verdoppelung in 3 Jahren. Das ist ein gutes Ergebnis. Und wir haben Gigabit-Anschlüsse für rund 93% der Haushalte heute. Wir haben im Bereich des 5G-Ausbaus auch eine Verdoppelung in den letzten 3 Jahren erreicht, von rund 53 auf jetzt um die 94%, wirklich echte 5G-Abdeckung bei der Bevölkerung. Also wir haben in diesen Bereichen eine ganze Menge wirklich geschafft, und die digitale Infrastruktur ist nun mal die Grundlage, wenn wir uns mit digitalen Anwendungen auch auseinandersetzen wollen. Wir haben, um andere Beispiele zu bringen, im Gesundheitsministerium sehr vieles auf den Weg gebracht. Wir haben seit diesem Jahr die elektronische Patientenakte. Wir haben seit dem vergangenen Jahr das E-Rezept. 650 Millionen Mal wurde es inzwischen eingelöst. Das sind tolle Zahlen. Wir haben wiederum in meinem Bereich das Deutschland-Ticket rein digital. 13 Millionen Menschen nutzen ein rein digitales Deutschland-Ticket. Auch das ist eine sehr, sehr gute Zahl. Wir haben im Bereich des Auswärtigen Amtes das Auslandsportal, also Anträge auf Visa, die weltweit gestellt werden können, voll digitalisiert. Wir haben die Bund-ID inzwischen mit über 4,2 Millionen Nutzern. Da ist noch sehr, sehr viel Luft nach oben. Aber wir sind digitaler geworden, das will ich damit sagen. Wir haben in meinem Zuständigkeitsbereich eingeführt die digitale An-, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen, sogenanntes IKFZ, 2,5 Millionen Mal inzwischen genutzt. Wir werden im Mai diesen Jahres die digitalen Fahrzeugpapiere einführen. Das heißt, wer Auto fährt, braucht seinen Fahrzeugschein, seinen Fahrzeugbrief nicht mehr dabei zu haben. Er kann es über das Smartphone machen. Wir sind dabei, den digitalen Führerschein einzuführen, sodass man auch den Führerschein auf seinem Smartphone hat. Wir haben im Bereich Building Information Modeling im Baubereich sehr, sehr vieles erreicht. Ich könnte jetzt die Liste noch beliebig erweitern. Deswegen zu sagen, was wir nicht erreicht haben, ist das eine. Auf der anderen Seite aber eben auch zu sagen, was wir erreicht haben. Und dann nochmal meine klare Ansage, Deutschland ist digitaler geworden. Es ist noch viel zu tun. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
Also eine positive Bilanz und finde ich auch gut. Ne? Also man sagt ja immer, wir Deutschen neigen dazu, genau, alles so negativ, genau, zu sehen. Ist auch schön, heute Morgen mal positive Worte zu sehen. Und ich meine insbesondere, was den Ausbau von Infrastruktur anbelangt, wenn ich bin jetzt ein Unternehmen, das für den Mobilfunk spricht. Da haben wir ja unglaubliche Fortschritte gemacht und haben uns auch wirklich im internationalen Ranking nach vorne katapultiert, ja, beim 5G-Ausbau. Insofern.
Das sind ja nicht unsere Fortschritte, sind Ihre Fortschritte, die der Unternehmen, ja. Wir fördern da, wo es sich wirtschaftlich für sie nicht lohnt. Und das muss man auch bedenken. Wir haben rund 9 Milliarden Euro allein in dieser Legislaturperiode in den Gigabit-Ausbau gesteckt, in die Förderung gesteckt, in Regionen, wo es sich nicht lohnt. Wir haben das Lückenschlussprogramm auf den Weg gebracht. Aber letztlich der Großteil des Ausbaus läuft ausschließlich über die Unternehmen. Und das ist auch gut so. Wir haben den eigenwirtschaftlichen Ausbau sowohl im Festnetz als auch im Mobilfunk.
Sie haben ganz am Ende jetzt gerade gesagt, also ich meine, klar kann man am Ende, ne, erstmal positive Zwischenbilanz, aber klar, besser geht immer. Wenn man jetzt nach vorne schaut, gibt es denn Punkte, die Sie in den letzten Jahren identifiziert haben, wo Sie sagen, das ist vielleicht nicht so gut gelaufen und das kann man nach vorne raus besser machen?
Ja. Also ich glaube, eines der dicksten Bretter, das wir haben, das wissen wir alle. Wir sind alle, haben irgendeinen Beruf, aber wir sind auch alle Bürgerinnen und Bürger. Und wir haben alle irgendwann mal mit der Verwaltung zu tun. Und das Thema Verwaltungsdigitalisierung, das ist eben ein sehr, sehr dickes Brett, wo wir noch sehr, sehr viele Dinge tun können. Wenn wir auf andere Länder schauen, wo man über eine App alles im Prinzip machen kann und wir noch nicht so weit sind, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir auch in den nächsten 4 Jahren, Stichwort digitale Verwaltung, deutlich aufholen müssen. Wir haben hier in dem Bereich, das klingt dann auch immer ein bisschen vielleicht zu positiv gewendet, aber ich bringe es auch hier in dem Bereich gerne nochmal positiv, eine ganze Menge erreicht, wenn ich mir auf Bundesebene anschaue. Der Bund hat 115 unmittelbar für die Bürgerinnen und Bürger relevante Leistungen, die vollständig inzwischen digitalisiert sind. Ich habe eben auch einige Beispiele genannt, wie rund ums Fahrzeug, Führerschein. Das Problem ist, dass die Dinge noch nicht überall in der Fläche ankommen. Wenn ich mir mal zum Beispiel die digitale An-, Ab- und Ummeldung von Fahrzeugen anschaue, wir haben 450 Behörden bundesweit, also sogenannte Kraftfahrzeugzulassungsbehörden. Rund die Hälfte sind an das System angeschlossen, die andere Hälfte noch nicht. Was aber auch damit zusammenhängt, dass manche Kommunen, manche Länder langlaufende Verträge mit anderen Anbietern haben, die jetzt nicht einfach umswitchen können. Insofern auch das ein Thema, was auf der Zeitachse sich lösen wird, weil wenn Kommunen, Länder jetzt umrüsten, gehen sie natürlich auf die neuen Systeme, ja. Wir müssen aber insbesondere den Austausch mit den Ländern hier intensivieren, damit es nicht davon abhängig sein kann, im Endeffekt, ob ich jetzt in Kiel oder in Oberammergau lebe, ob ich eine digitale Verwaltungsdienstleistung nutzen kann. Das heißt, wir brauchen hier mehr Einheitlichkeit. Das sehen die Länder auch so. Aber es ist eben ein dickes Brett. Deswegen das Thema Verwaltungsdigitalisierung steht für mich in den nächsten 3 Jahren ganz oben auf der Agenda.
Sie haben ja, das hatte ich wahrgenommen, Sie persönlich waren ja ein starker Befürworter wirklich dieser Zusammenarbeit auch zwischen den Ministerien, um die Silos zu überwinden. Also Silos mal in Anführungsstrichen, ja, ist ja im Unternehmen nichts anderes. Was ist da Ihr Resümee? Sagen Sie, das hat gut funktioniert, ja, oder gibt es da auch Dinge, die man perspektivisch anders, also machen sollte?
Also besser machen kann man wahrscheinlich alles, sowohl in der Verwaltung als auch in einem Unternehmen. Aber ich glaube, wir haben in der Tat in den letzten 3 Jahren auch durch das Digitalministerium ein Stück weit ich will mal sagen, einen gewissen Kulturwandel erreicht. Ja, wenn wir uns in der Vergangenheit mit der Anwendung oder mit der Einführung digitaler Lösungen in Bundesministerien beschäftigt haben, dann hat jedes Ministerium gesagt, was brauche ich, hat einen Auftrag erteilt und eine Lösung angefordert. Und das haben wir wirklich in den letzten 3 Jahren deutlich optimiert. Wir haben über die zuständigen Kolleginnen und Kollegen der Häuser eine gemeinsame Gruppe gebildet. Es werden Bedarfe ermittelt, die alle Ressorts betreffen. Und dann werden gemeinsame Aufträge erteilt, gemeinsame Ausschreibungen gemacht. Und ich glaube, da haben wir auch in Zukunft einen erheblichen Vorteil, wenn wir mehr bündeln, weil es ist natürlich für die Unternehmen, die solche Lösungen nachher auch anbieten, sehr viel lukrativer, auf einen großen Auftrag zu bieten. Sie können auch dann die entsprechenden Ressourcen bilden, als wenn Sie 30 Kleinaufträge haben. Und dieses gemeinsame Denken, wir wollen gemeinsam dieses Ziel erreichen, da habe ich, bin ja jetzt seit 14 Jahren im Bereich der Digitalpolitik der Bundesregierung verantwortlich und habe in den letzten 3 Jahren wirklich in allen Ressorts einen deutlichen Wandel festgestellt. Wir wollen zusammenarbeiten, wir wollen gemeinsam Lösungen nach vorne bringen.
Vor einigen Jahren waren Sie eher auf der Seite derer, die sich nicht unbedingt für ein Digitalministerium ausgesprochen haben. Ja. Jetzt sind Sie eher ein Befürworter. Was hat diesen Sinneswandel ausgelöst?
Ich habe mal so schön gesagt, wenn wir ein Digitalministerium haben, brauchen wir im Endeffekt nur 2 Ministerien, nämlich ein Digitalministerium, ein Analogministerium und bilden sozusagen in beiden Ministerien alle Themen ab, von Wirtschaft, Arbeit, Gesundheit und so weiter. Das war in der Tat meine Position vor einigen Jahren. Ich habe aber jetzt festgestellt, auch gerade in den letzten 3 Jahren, dass wir so viele übergeordnete Themen im Bereich der Digitalisierung haben, wo wir wirklich die großen Erfolge, die wir brauchen, nur erzielen werden können, wenn wir in einer Hand die Zuständigkeit konzentrieren. Deswegen glaube ich, brauchen wir, und was man so aus den politischen Rahmenbedingungen hört, der Koalitionäre, scheint der Zug ja auch in diese Richtung zu fahren. Wir brauchen ein Ministerium, in dem die Kompetenzen gebündelt werden, in dem Themen wie künstliche Intelligenz, dem Themen wie Cloud-Infrastrukturen, in dem Themen wie Dateninfrastrukturen zentral bearbeitet, mit einer Stimme und auch zentral gelöst werden. Wo wir auch im internationalen Bereich ein deutlich stärkeres Auftreten haben, wenn wir es gebündelt haben in einem Haus. Und auf der anderen Seite im Bereich der Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen brauchen wir auch einen Ansprechpartner, der koordiniert, der bündelt. Das bedeutet nicht, dass ein Digitalministerium beispielsweise eine digitale Gesundheitsakte einführen sollte. Das muss das Gesundheitsministerium machen, was es ja auch getan hat. Aber dass man einen Überblick hat, dass man koordiniert, dass man schaut, wenn ihr das macht, machen wir das. Dafür brauche ich eine zentrale Stelle. Und das Thema Verwaltungsdigitalisierung ist für mich wirklich für die nächsten Jahre das absolut Entscheidende. Und das kann ich nur mit den übergeordneten Themen wie Datenpolitik, künstliche Intelligenz, Quantencomputing, ein Thema, das in den nächsten Jahren erhebliche Bedeutung gewinnen wird, kann ich nur, wenn ich mit einer Stimme spreche und einen Ansprechpartner habe. Deswegen klares Plädoyer für ein eigenständiges Digitalministerium, das natürlich sich wie jedes andere Ministerium mit anderen Ministerien abstimmen muss. Ressortabstimmung, wie man das so schön nennt, ja, um eine gemeinsame Linie zu haben. Aber einer muss den Hut aufhaben, einer muss die Themen voranbringen. Deswegen nochmal bitte an die Koalitionäre, richtet ein eigenständiges Digitalministerium ein. Ich glaube, das wäre wirklich sehr, sehr hilfreich.
Was ist denn der konkrete Unterschied zu heute? Ich meine, ich erinnere mich, als das jetzige Bundesministerium für Digitales und Verkehr entstanden ist, da haben wir, man interpretiert ja immer in Details auch irgendwelche Bedeutungen. Ich weiß noch, dass wir darüber sprachen, dass das Digitale jetzt an den Anfang gerückt wurde. Mhm. Das ist nicht mehr Ministerium für Verkehr und Digitales, sondern das kam nach vorne. Das hatte irgendwie so eine Bedeutung, ja, oder wir hofften, dass es eine Bedeutung haben würde. Und was wäre denn der Unterschied zu heute? Ja? Also die Aufgabenbereiche.
Also der Unterschied ist im Prinzip der, dass wir immer noch eine Zersplitterung von Zuständigkeiten haben. Wenn ich mir beispielsweise das Thema künstliche Intelligenz anschaue, dann wird in einem Ministerium, ich will jetzt gar keine Namen nennen, jeder weiß, was dahinter steckt, in einem Ministerium wird geforscht. wie kann ich künstliche Intelligenz voranbringen? Wir alle wissen, die OECD hat es uns bestätigt, Deutschland ist ein weltweit führender Standort bei künstlicher Intelligenz und meint damit, dass die besten Forschungsergebnisse in Deutschland erzielt werden. Wenn Sie nach Amerika fahren, in Silicon Valley, wenn Sie sich die großen Unternehmen dort anschauen, Sie werden immer wieder feststellen, wie viele Deutsche dort auch tatsächlich sitzen, die aus Deutschland dahin gekommen sind. Also führend im Bereich KI-Forschung. Wo wir ein Gap haben, ist diese künstliche Intelligenz dann in die Anwendung zu bringen, also wirklich in anwendungsreife, in marktfähige Modelle. Das ist dann wiederum Unterstützung eines anderen Ministeriums, das in diesem Bereich arbeitet. Dann haben wir Zuständigkeiten, künstliche Intelligenz bedarf Daten, viele, viele Daten. Dann haben wir zersplitterte Zuständigkeiten, was die Schaffung von Datenräumen betrifft, in verschiedenen Ministerien. Und wir haben verschiedene Zuständigkeiten, wenn es um die Bereiche geht. Wie bilde ich einen zentralen Datenraum? Wie bilde ich eine zentrale Cloud? Das funktioniert, indem verschiedene Ministerien sich Zusammensetzung und Lösungen suchen, aber es dauert länger, als wenn wir solche Themen in einer Hand klären und sagen, bitte, wir brauchen jetzt eine Unterstützung für die KI von der Forschung bis zur Anwendung mit den Datenzentren, mit Quanten und so weiter, sodass eine Person, ein Minister, eine Ministerin auch für diese Themen zuständig ist und dann die anderen Verantwortlichen auch mit einsammelt. Ja? Und diese klare Stimme nach außen, die wir in den Ländern, wo auf die wir manchmal mit ein bisschen Neid schauen, baltische Länder beispielsweise, da haben wir genau diese Zentrierung auf ein Ressort und das funktioniert einfacher, weil sie einfach Reibungsverluste, zeitliche Verluste, die wir zum Teil durch die Abstimmungen haben, nicht mit drinnen haben. Und deswegen, glaube ich, würde sich dort einiges ändern. Und es ist, glaube ich, auch schon wichtig, dass wir jetzt ein Ministerium für Digitales und Verkehr haben und mit Volker Wissing auch einen Digitalminister, der auch auf internationaler Ebene, wenn er kommt, dann wird er bei Digital G7, G20 besprochen. Ah, hier kommt der Digitalminister und es gibt keine Frage, wer ist denn jetzt dafür zuständig? Auch das ist natürlich im internationalen Bereich sehr wichtig, wenn wir mit Partnerländern über Digitalisierung reden, sozusagen die One-Stop-Agency ist der Digitalminister, die Digitalministerin in Deutschland.
Wer wäre denn für die Zukunft der ideale Digitalminister oder die ideale Digitalministerin?
Eine Person, die diese Themen, die ich gerade angesprochen habe, versteht. Eine Person, die mit großem Engagement diese Themen auch voranbringen will. Eine Person, die, das ist nun mal im Verwaltungsbereich nicht ganz unerheblich, auch weiß, wie Ministerien, wie Regierungen funktionieren. Wenn wir jetzt auf Herrn Musk beispielsweise schauen, ich will jetzt gar nicht nur die Kettensäge erwähnen, ja. Aber ich sag mal, Sie müssen wissen, wie gehen Sie auch mit einer Verwaltung um. Und wir brauchen eine Person, die auch dieses Verständnis, glaube ich, ein Stück weit dafür hat. Und das ist für mich auch sehr, sehr wichtig oder würde ich mir wünschen, wenn es ein Digitalministerium gibt, dass dieses Ministerium auch gewisse Freiheiten hat und auch von oben sozusagen über einen Top-Down-Ansatz die klare Ansage kommt, wir arbeiten anders zusammen, als andere Ministerien das machen. Also eben nicht in dem von Ihnen gerade auch genannten Silo-Denken, sondern wir arbeiten mehr agil im Sinne von Projektgruppen. Wir sagen, wir wollen jetzt die und die Lösung haben und holen Leute aus verschiedensten Einheiten eines Digitalministeriums zusammen. Ich sag mal ein bisschen überspitzt, färchen die irgendwo ein und sagen, ihr habt jetzt 3 Monate Zeit und nach 3 Monaten kommt ihr bitte mit dem Ergebnis wieder raus. Das ist ein anderes Arbeiten und auch solche Bereitschaften einer Person, die ein solches Digitalministerium führt, glaube ich, ist wichtig, dass die Person auch in solchen Bereichen Erfahrung gesammelt hat. Also ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau, aber ich glaube, wir finden da schon eine Person oder die Koalitionäre finden da eine Person, die dieses Ministerium gut wird leiten können.
Wir sind alle sehr gespannt.
Ja.
Lassen Sie uns doch noch mal ein Stück tiefer in das Thema Infrastruktur eintauchen. Sie haben vorhin gesagt, ne, ohne Infrastruktur keine Digitalisierung. Das ist sozusagen das Rückgrat für alles. Und Sie haben ja erstmal ein relativ positives Bild gezogen. Wenn wir jetzt noch mal auf die Gigabit-Strategie der Bundesregierung schauen, da wurden ja hohe Ziele gesteckt, flächendeckend 5G und Glasfaser bis 2030. Wenn wir uns das aus der Perspektive jetzt noch mal anschauen, welches Resümee ziehen Sie da heute? Sagen Sie, das ist schaffbar, das kriegen wir hin und welche Maßnahmen haben Sie noch auf Ihrer Agenda, dass Sie sagen, das ist noch zu tun, um den Weg dahin zu ebnen?
Also wir hatten uns mit der Gigabit-Strategie zum einen das Ziel gesetzt, bis 2025 Glasfaseranschlussmöglichkeiten für 50% der Haushalte zu schaffen. Wir bewegen uns jetzt bei 6, 37, 38 Prozent, knapp 40. Die Zahlen entwickeln sich sehr dynamisch. Bis Ende des Jahres werden wir vielleicht sogar knapp auf die 50% gekommen, weil es geht relativ zügig jetzt voran. Im Bereich Mobilfunk, glaube ich, haben wir unsere Ziele auch weitgehend, haben Sie unsere Ziele sozusagen weitgehend erfüllt, weil die Unternehmen es ja letztlich auf den Weg gebracht haben. Insofern, glaube ich, stehen wir mit den Zwischenzielen, die wir uns vorgenommen haben, ganz gut. Die Frage, ob wir bis Ende 2030 100% Glasfaser in Deutschland werden ausrollen können oder nicht, ich habe ein bisschen Zweifel. Ich glaube, dass wir die Voraussetzungen, die wir schaffen können, einschließlich Förderung für die unwirtschaftlichen Gebiete, dass wir bis 2030 diese Grundlagen schaffen können. Es wird aber nicht verbaut sein bis dahin. Und das liegt ein Stück weit auch daran, dass wir das leider, das Telekommunikationsnetzausbaubeschleunigungsgesetz, ein sperriger Begriff, das TK-NABEC, nicht mehr Ende letzten Jahres verabschieden konnten. Es gab leider keine Mehrheit mehr dafür. Sie wissen, wir haben über 2 Jahre innerhalb der Bundesregierung über dieses Gesetz gerungen. Es gab da erhebliche Vorbehalte, das überragende öffentliche Interesse, das für mich völlig unstreitig ist, für den Bereich Festnetz- und Gigabit-Ausbau wirklich ins Gesetz zu implementieren. Wir haben dann nachher einen Kompromiss gefunden, zumindest für den Mobilfunk das überragende öffentliche Interesse festzuschreiben. Aber auch dieses Gesetz ist nicht gekommen. Mit der Folge, dass selbst wenn wir in Planungsbereichen schwer erschließbare Regionen jetzt einen entsprechenden Förderbescheid aushändigen konnten an das Konsortium, das dort ausbauen will, dann dauert es viele, viele Jahre, bis alle Genehmigungen da sind. Und deswegen glaube ich, dass die neue Bundesregierung auch dieses TK-NABEC in Reinform, so wie wir es in der letzten Periode nicht haben hinbekommen, in Reinform so schnell wie möglich verabschieden sollte. CDU und SPD hatten damit überhaupt keine Probleme. Insofern hoffe ich, dass das jetzt auch kommt. Und das würde, glaube ich, in der Tat für Sie im eigenwirtschaftlichen Ausbau, aber auch im geförderten Ausbau nochmal einen deutlichen Schub geben. Und vielleicht schaffen wir es dann doch, bis 2030 die Ziele auch komplett zu erreichen.
Wenn man nochmal konkret auf den Mobilfunk schaut, Basis für Mobilfunk sind Frequenzen. Dafür brauchen wir ausreichend, insbesondere wenn man auf den immer größer werdenden Datenhunger der Kundinnen und Kunden schaut. Die Weltfunkkonferenz 2023 hat ja Türen aufgestoßen, um perspektivisch mehr Frequenzen zur Verfügung zu stellen. Was kann denn die Bundesregierung da in der EU und international tun, damit dem mobilen Internet nicht buchstäblich die Luft ausgeht?
Also ich glaube, für Sie, Telefonica, aber auch für die anderen Mobilfunkanbieter ist zunächst mal wichtig, dass die Bundesnetzagentur jetzt in Kürze, und das wird sie ja auch tun, entscheiden wird über die Nutzung der jetzt auslaufenden Frequenzen, Stichwort Frequenzverlängerung. Da erwarten wir von der Bundesnetzagentur jetzt auch im Laufe dieses Monats die abschließende Entscheidung. Ich glaube, das ist schon mal gut und wichtig, dass Sie jetzt auch Planungssicherheit haben, was die bestehenden Frequenzen sind, dass nicht wieder über ein riesiges Auktionsverfahren unendliche Milliarden von Ihnen, den Unternehmen, aus dem Markt gezogen werden, an den Staat fließen und der Staat sie dann über umständliche Förderprogramme wieder an die Unternehmen zurückgibt. Also dieses Thema, Thema Verlängerung, das die Bundesnetzagentur jetzt als Option oder als wahrscheinlich die Lösung auch auf den Weg gebracht hat, und sie ist da ja unabhängig, deswegen möchte ich es auch gar nicht kommentieren, aber ich kann zumindest sagen, ich finde es eine sehr gute Entwicklung, dass wir jetzt hier in diese Verlängerung hineinkommen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, welche weiteren Frequenzspektren können Sie, die Telcos, künftig nutzen? Da haben wir in der Tat natürlich auf der einen Seite die sehr intensive Diskussion der 600 Megahertz-Bänder. Das ist das Band, auf dem momentan insbesondere das terrestrische Fernsehen DVB-T2 läuft, wo eine Öffnung in Zukunft erfolgen soll, dass auch dieses Frequenzband für Mobilfunk genutzt werden kann. Das hat die Weltfunkkonferenz als Option in der Tat auch so beschlossen. Da haben wir natürlich eine sehr intensive Diskussion, insbesondere mit den Ländern, die für den Rundfunk zuständig sind. Die sagen, wir brauchen dieses Spektrum auch weiterhin für das terrestrische Fernsehen. Man muss auf der anderen Seite sehen, dass nur ganz wenige Prozent, 2, 3, 4% der Menschen in Deutschland terrestrisches Fernsehen nutzen. Trotz alledem ein großer Teil des Spektrums genau dafür noch reserviert ist. Ich glaube, wir brauchen hier intelligente Lösungen, dass wir, das ist meine persönliche Auffassung, auch in Zukunft terrestrisches Fernsehen brauchen. Gerade in bedrohlichen Situationen, geopolitische Lage, dass wir nicht abhängig sind von Mobilfunkanwendungen, sondern auch über die normale Antenne mit entsprechenden Empfangsgeräten in der Lage sind, uns zu informieren, auch per Bild. Deswegen glaube ich, 100% Freigabe vielleicht nicht. Die Begehrlichkeiten im 600 Megahertz Band natürlich durch den Digitalfunk auch der Behörden, sichere Behörden. Das Interesse natürlich auch der Bundeswehr, dieses Spektrum für die eigenen Anwendungen zu bekommen. Also ich sage mal, hier gibt es sehr, sehr viele Interessen, die dieses 600 Megahertz Band gerne nutzen möchten. Wir werden hier aber an einer Lösung arbeiten. Und ich glaube, was gerade jetzt mit Blick auf Weiterentwicklung 5G, 5G Advanced, 6G und so weiter wichtig ist, sind die Frequenzbänder im oberen Bereich. Oberes 6 Gigahertz Band, wo wir eine Konkurrenz haben zwischen WLAN-Nutzung und Mobilfunknutzung. Auch hier müssen wir, nicht wir national in Deutschland alleine, sondern mit den europäischen Partnern an Lösungen arbeiten. Auch hier gibt es inzwischen Hinweise der Weltfunkkonferenz, was wofür das Ganze genutzt werden kann. Ich denke, dass auf der nächsten WAC hier auch mehr Klarheit geschaffen wird. Aber ich bin fest davon überzeugt, und das war ja der Kern Ihrer Frage, wir müssen für den Mobilfunk, für Mobilfunkanwendungen auch weitere Frequenzbänder erschließen, sowohl im unteren als auch im oberen Bereich, also unterer Bereich mit weiter Reichweite, oberer Bereich mit kurzer Reichweite, aber sehr hohen Datenübertragungen. Ein Thema, das uns sicherlich in den nächsten Jahren sehr intensiv beschäftigen wird. Sie als Unternehmen, uns als Staat und auch die Regulierungsbehörden.
Also eines der Fokusthemen.
Ja, auch definitiv. Definitiv.
Im Bereich Digitalpolitik.
Ja.
Bleiben wir mal in Europa. Die EU hat sich ja trotz weltpolitischer Megathemen sehr ehrgeizige Ziele in der Digitalpolitik gesetzt, will unter anderem einen Digital Networks Act noch in diesem Jahr vorlegen. Welche Auswirkungen sehen Sie denn aus diesen Initiativen auf die Digitalpolitik, aber auch die Wettbewerbspolitik?
Also der DNA, der Digital Networks Act, ist eines von vielen Vorhaben, das von der Kommission kommt. Bevor ich darauf eingehe, einen gewissen Fokus, den die Kommission jetzt hat, ist das Legen auf Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union. Und das finde ich extrem wichtig, weil in der Tat, ich finde, wir sind innerhalb der EU überreguliert. Wir haben viel zu viele Vorgaben, was die Unternehmen betrifft, was gerade auch kleineren Unternehmen, die größer werden wollen, die scalen wollen, das Leben sehr, sehr schwer macht. Großen Tech-Giganten aus den USA fällt es deutlich weniger schwer, solche Anforderungen zu erfüllen, mit viel, viel Geld, mit viel, viel Personal, als kleinere Unternehmen, die in Europa skalieren wollen. Deswegen das, was die Kommission jetzt auch als Priorität auf ihre Agenda gesetzt hat, Deregulierung, Bürokratieabbau, finde ich viel, viel wichtiger als irgendwelche Ankündigungen für neue Regulierung. Und beim Digital Networks Act gehört das aus meiner Sicht auch dazu, weil es ja ein Stück weit um die Reform auch des European Communication Codes geht. Auch hier, glaube ich, haben wir zu viel Regulierung. Wir müssen den Unternehmen mehr Freiraum bieten. Wir haben inzwischen einen gut funktionierenden Wettbewerb im Telekommunikationsmarkt. Wir müssen nicht so viel klein-klein regulieren wie in der Vergangenheit. Und die Zielrichtung muss sein, wie bringen wir Gigabit, wie bringen wir 5G, 6G schneller in die Fläche. Und wir müssen, das ist für mich ein ganz wichtiges Anliegen, auch im Kontext Bürokratieabbau, die EU deutlich stärker als bislang als einen wirklichen Binnenmarkt aufbauen. Wir reden immer von dem Single Market, dem europäischen Binnenmarkt. Wir haben ihn aber nicht. Wenn Sie mit Unternehmen reden, dann sagen die, ja, wenn ich in Deutschland auch was aufbauen will, dann habe ich auf der einen Seite 17 Datenschutzbeauftragte, die mein Geschäftsmodell prüfen müssen. Und das dauert alles ewig lange. Wenn Sie in Deutschland fein sind und sagen, okay, kann ich machen, haben Sie in den anderen EU-Mitgliedstaaten wiederum eigenständige Vorgaben, weil wir in vielen Fällen eben nur eine Grundregulierung auf EU-Ebene haben, aber keine Detailregelung. Ich glaube, wir brauchen mehr einheitliche EU-Regulierung. Also Regulierung jetzt nicht im Sinne von Umfang, sondern wenig Regulierung, aber EU-einheitlich, Harmonisierung, ja, damit wir wirklich diesen europäischen Markt als echten Markt begreifen. Und damit auch in der gerade aktuellen geopolitischen Lage, USA auf der einen Seite, China auf der anderen Seite, dass Europa, die EU, ihre Kraft auch entfalten kann. Das können wir im Moment nicht, weil wir noch zu zersplittert sind mit 26 Mitgliedstaaten. Deswegen weniger Regulierung. Wir haben da Bundesminister Wissing ja auch mit dem Innovationsclub der baltischen Staaten im vergangenen Jahr der EU-Kommission sehr konkrete Vorschläge gemacht im Sinne von Deregulierung, im Sinne von Bürokratieabbau. Das, was wir jetzt aus Brüssel hören, geht genau in die Richtung. Da bin ich sehr zuversichtlich. Ich hoffe nur, dass am Ende in der Umsetzung auch mit den ganzen Behördenapparaten der Kommission dann nicht doch wieder geguckt wird, ach, da könnte man noch regulieren, da könnte man noch regulieren. Nein, wir brauchen weniger Regulierung, wir brauchen mehr Freiheit für die Unternehmen und wir brauchen vor allem, da wo reguliert ist, einheitliche Rahmenbedingungen für die gesamte Europäische Union.
Und wäre es eine Idee, in Deutschland schon mal damit anzufangen?
Ja, definitiv, definitiv. Deswegen glaube ich auch bei der Erprobung von neuen Technologien, wir brauchen mehr, wir reden immer von Reallaboren, also Reallaborgesetz, dass wir solche Experimentierräume schaffen. Das ist schön und gut. Ich glaube, das sollten wir auch weiter vorantreiben. Aber wir sollten jetzt nicht sagen, der Experimentierraum ist Berlin-Mitte oder München-Nord, sondern wir sollten sagen, der Experimentierraum ist Deutschland. Lass uns das in Deutschland mal probieren. Und dafür brauchen wir, und das kann, glaube ich, auch ein neues Digitalministerium schaffen, einen gewissen Change auch bei uns allen herbeiführen, dass wir Digitalisierung mit Freude und Chance begreifen und nicht erstmal überlegen, was könnte denn da alles passieren? KI kann Menschen töten. Ja, KI kann Menschen töten. Aber sollten wir deswegen sagen, wir wollen keine KI? Also lass uns mal die positiven Dinge sehen und einfach Dinge mal ausprobieren. Und wenn wir damit scheitern, dann finde ich, ist das überhaupt nicht schlimm, sondern dann stellen wir nur fest, okay, wir machen nochmal einen neuen Anlauf. Wir haben es noch nicht richtig gemacht. Aber mehr in die Experimentierung, in die wirkliche Ausrollung kommen.
Also ich hatte jetzt natürlich, als ich die Frage stelle, gerade im Kopf, dass wir in Deutschland in den letzten Jahren, Jahrzehnten, ist meine Beobachtung, natürlich auch immer gerne nochmal eine Schippe drauflegen auf das, was schon aus Europa kommt. Ne?
Und so also ich nicht, aber, aber definitiv, das darf auch nicht passieren. Ja, also sag mal, wir haben, das meinte ich ja auch mit Harmonisierung. Hm. Ich sag mal, gerade bei den Verbraucherschutzthemen, um jetzt ein Beispiel herauszugreifen, als wir den European Communication Code 2019 verabschiedet haben in den Vorjahren, da ging es immer darum, wir wollen das Verbraucherschutzniveau innerhalb der EU harmonisieren. Und Deutschland hat sich wie ein, ich sag mal fast schon wie ein Besessener dafür eingesetzt, dass es aber Abweichungen nach oben geben muss, also ein härteres Verbraucherschutzrecht, ja. Andere Länder haben gesagt, wir wollen Abweichungen nach unten haben, ja. Und ich sag mal, wir kommen im Endeffekt doch sehr viel weiter, wenn wir ein einheitliches Verbraucherschutzrecht haben, das vielleicht, um in diesem Beispiel zu bleiben, nicht 100% dem entspricht, was wir heute in Deutschland haben, aber deutlich mehr ist als das, was heute in anderen EU-Ländern ist. Und ein Unternehmen, das eine Dienstleistung auf den Markt bringen will, weiß, okay, wenn ich die jetzt auf den Markt bringe, dann kann ich sie in Griechenland, in Lettland, in Deutschland, in Frankreich, in Italien, ich kann sie überall gleichzeitig auf den Markt bringen, weil ich erfülle die Anforderungen. Ja, deswegen, wir brauchen in der Tat keine nationalen Ausnahmen. Wir brauchen eine einheitliche europäische Regelung. Sonst kriegen wir keinen Binnenmarkt zum Laufen.
Stichwort Netzneutralität, ist das auch ein Thema, was man sich nochmal anschauen muss?
Ja, ich sag mal, durch neue Anwendungen, die wir jetzt gerade im 5G, künftig im 6G-Sektor erreichen werden, gibt es eine Diskussion, ob wir die Netzneutralität vor dem Hintergrund nochmal neu angehen müssen. Ich persönlich glaube, ich will da jetzt noch keine abschließende oder kann mir noch keine abschließende Meinung machen. Anhand der Modelle, die die Unternehmen mir jetzt sagen, die sie demnächst auf den Markt bringen wollen, glaube ich, dass es nicht einer Änderung der Netzneutralitätsverordnung bedarf, sondern vielleicht der Guidelines, die BEREC mal zur Umsetzung der Verordnung auf den Weg gebracht hat, die etwas, wie soll ich sagen, statisch sind. Vielleicht kann man daran arbeiten. Ich glaube nicht, dass wir das Gesetz anpassen müssen. Sollte man das Gesetz anpassen, wäre ich auch dazu mit aller Vorsicht bereit, weil Netzneutralität ist ein absolut wichtiges und hohes Gut, das wir absolut schützen müssen. Aber wenn bestimmte Anwendungen sonst nicht funktionieren können, dann müssten wir uns im Bedarf auch die gesetzlichen Grundlagen anschauen. Ich sehe aber im Moment nochmal nicht den Bedarf, die Gesetze zu ändern auf europäischer Ebene, sondern die Anwendung der Netzneutralitätsverordnung anzupassen.
Wenn Sie jetzt nach vorne schauen, im Hinblick auf neue Technologien, Innovationen, welche Ziele und Prioritäten sehen Sie denn für die nächsten Jahre in der Digitalpolitik? Neben dem allumfassenden Thema KI ist wahrscheinlich so das größte Beispiel.
Klar.
Welche Themen werden denn die digitale Zukunft Deutschlands prägen?
Ja, ich glaube, wir müssen insbesondere in Deutschland darauf achten, das hängt dann auch wiederum mit KI zusammen, dass wir uns im Bereich der Datenräume, der Infrastrukturen, Cloud-Infrastrukturen deutlich besser aufstellen, als wir das heute sind. dass wir auch eine gewisse Souveränität innerhalb von Europa haben. Also das Thema Cloud, ganz wichtig, das Thema Rechenzentren, High-Performance-Rechenzentren, Quantencomputing. Ich glaube, das sind Themen, die sind Grundlage nachher auch für KI-Anwendungen, aber auch weit darüber hinaus. Hier brauchen wir eine einheitliche europäische Linie. Hier müssen wir auch die Kräfte innerhalb der Europäischen Union bündeln und nicht, wie wir das in vielen anderen Fällen gemacht haben, wenn wir irgendwie ein HPC aufbauen wollen, dass wir sagen, eins muss, in jedem Mitgliedstaat muss eine stehen, weil das kriegen wir nicht hin, sondern wirklich schauen, wie können wir in Europa die Kräfte bündeln und sagen, in den und den Bereichen machen wir die Zentren, in den und den Bereichen jene Zentren, dass wir Europa wirklich als Einheit verstehen. Aber gerade nochmal diese Technologien, High-Performance-Computing, Cloud-Infrastrukturen, Quantencomputing, das sind für mich die drei relevantesten Themen, mit denen sich auch Deutschland in den nächsten Jahren beschäftigen muss.
Herr Schnorr, ich habe noch eine schöne Abschlussfrage.
Okay.
Welche drei digitalpolitischen Erfolge erhoffen Sie sich denn nach Ende der kommenden Legislatur 2029?
Also das Wichtigste, was ich mir erhoffe, ist, dass ich auf meinem Smartphone eine App habe, über die ich sämtliche Verwaltungsdienstleistungen, die ich brauche, abrufen kann, wo mein Personalausweis, mein Führerschein, wo all meine Unterlagen drin sind, also die EID. Und wenn ich irgendwas brauche, sei es der Anwohnerparkausweis, sei es die Ummeldung, weil ich umziehe, dass ich alles bitteschön über diese App machen kann. So einfach wie irgendwie möglich, benutzerfreundlich, nicht kompliziert mit verschiedenen Medienbrüchen und Ähnlichem. Das wäre mein absolutes Hauptziel, dass wir nach 4 Jahren der 21. Bundestages beziehungsweise der nächsten Regierung alle sagen, yes, we can, wir haben es und es funktioniert. Ja. Und alles andere, was ich mir sonst noch wünsche, fällt eigentlich ein Stück weit darunter zurück. Das ist erstmal das, was wir auf nationaler Ebene brauchen. Natürlich angepasst auch an die EU, sodass, wenn ich nach Frankreich fahre, nach Italien oder nach Lettland, möglichst diese App auch nutzen kann, also EU-einheitlich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dass wir einen wirklichen Binnenmarkt haben. Das können wir als Deutschland nicht alleine verantworten, dass wir in Europa einen wirklichen europäischen Binnenmarkt haben, in dem die Unternehmen einen großen Platz haben, in dem sie wachsen können, damit wir uns auch im internationalen Wettbewerb besser aufstellen können. Das sind wirklich die Kernanliegen, die ich mir wünsche.
Aber das ist doch auch ein positiver Abschluss, ein positives,
ich bin grundsätzlich
ein positives
positiv und optimistisch,
Zukunftsbild. Und Sie sagen ja auch, wir können das, sagen wir auch immer, we can do.
Genau.
Und dann gehen wir doch mal in der positiven Stimmung nach vorne. Ganz herzlichen Dank, Herr Schnorr, dass Sie heute Morgen bei uns zu Gast waren. Vielen Dank auch an das Publikum, an alle Gäste hier im Basecamp und auch online. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen. Melden Sie sich am besten für unseren Newsletter an, ist auch eingeblendet, damit Sie nichts verpassen. Und ich mache Sie heute schon auf unsere Basecamp Debate zum Quantenjahr 2025 aufmerksam. Am 8. April fragen wir mit spannenden Gästen, wie weit sind wir mit der Quantentechnologie?
Ja, passt doch.
Herzlichen Dank. Ihnen allen einen schönen Tag.
Dankeschön. Frau Daimler, danke.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren. Digitales und Politik. Bis dahin wünschen wir Ihnen alles Gute und bleiben Sie uns weiterhin verbunden.